willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin Reinhard Göbel und spreche heute über die Kantate Bachwerke Verzeichnis 51. Die Kantate Jauchzet Gott in allen Landen aus dem Jahre 1730. Es gibt zwei Möglichkeiten, vielleicht auch vier Möglichkeiten, sich der Vertonung einer Bach-Kantate zu nähern. Ich greife heute mal zu der eher ungewöhnlichen, nämlich indem ich das Faksimile der Originalpartitur anschaue. Ich habe es hier vorliegen und dann hat er geschrieben Cantata, jauchzet Gott in allen Landen. Er hat geschrieben Cantata, was schon erstaunlich ist, weil er normalerweise seine Kirchenwerke Concerto nennt. Also wir sollten schon gewisse Vorsicht haben. Und jetzt mache ich auch meine Partitur zu. Und jetzt habe ich den Stimmenumschlag vor mir liegen. Da steht dann drauf, Dominica 15 post Trinitatis, also zum 15. Sonntag nach Pfingsten, et in ogni tempore, nämlich zu aller Zeit. Und das ist natürlich auch zu Gott zu aller Zeit, ist natürlich auch eine wunderbare Angelegenheit. Es lohnt sich immer, vielleicht nicht gerade am Karfreitag, aber ansonsten haben wir immer Grund, Gott zu jauchzen. Also die Trompete ist, wenn wir das hier sehen, nahezu gleichberechtigt neben den Sopran gestellt, zumindest in dem Rahmenteil. Es ist wirklich duettierend, sie spielen bisweilen in Terzen. Und das ist so wie Flöte und Oboe zusammen. Man weiß jetzt gar nicht, zieht das eine Instrument das andere runter oder heben sie sich gegenseitig? Also sie machen im Grunde genommen eine neue Farbe miteinander. Also es ist ein hochvirtuoses und very, very demanding Stück. Wir hören hier die Fassung mit der wunderbaren Christine Schäfer von Wilhelm Friedemann Bach, ergänzt um eine zweite Trompete, damit es noch lauter wird, und eine Pauke dazu, damit das Ganze ein barockes Fest wird. Man muss an dieser Kantate diskutieren, für wen ist das geschrieben. Es war in der Tat so, dass in Leipzig, soweit wir wissen, keine Frauen in der Kirche singen durften. Leipzig war also das Zentrum der lutherischen Orthodoxie. Und was in Weimar am Hofe, was in Köthen, in Weißenfels, was überall drumherum in Hamburg, das ist schon weiter weg, ich weiß, gang und gäbe war, das fand in Leipzig nicht statt. Wenn es nicht irgendetwas ganz Besonderes gab, wurden Frauen zu Johann Sebastian Bachs Zeiten in der Kirche nicht als Sängerinnen zugelassen. So dass man sich im Grunde genommen um einen anderen Aufführungsmodus, um einen anderen Aufführungsplatz für dieses Stück kümmern muss. Und hier kommt natürlich Anna Magdalena als ausgebildete Sopranistin, als ausgebildete Hofsängerin in Betracht. Und auch ihr Bruder spielt eine gewisse Rolle. Der Bruder von Anna Magdalena Bach, der Herr Wilken, war ein Hochvirtuoser, möglicherweise der letzte überhaupt, den es gegeben hat, Hoftrompeter. Er war ursprünglich in Zerbst angestellt. Und als man in Zerbst nach Berliner Vorbild die Trompeter und was nicht auch alles nach Hause geschickt hat und hat gesagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Also wir haben jetzt neue Zeiten. Trompeten sind im Grunde genommen nur für Kurfürsten und Könige. Was bilden wir uns hier ein? Da hat man den Herrn Wilken dort im Orchester gehalten, weil er neben seiner fabelhaften Trompete auch eine ebenso hervorragende Geige spielte. Aber man wird davon ausgehen können, dass er seine Trompete immer wieder zu besonderen Festen herausgeholt hat. Und so wird das wahrscheinlich auch in diesem Falle sein, dass das ein Stück war, was Anna Magdalena gesungen hat. So kann ein schlechtes Lob in den allem Anschein nach, also aller Wahrscheinlichkeit nach, wird sie das nicht in der Kirche gesungen haben können. Aber es gibt ja auch die Trauung. Nicht die Hochzeitskantate mit Gästen dabei, sondern die Trauung oder die semi-weltliche Kantate oder dieser und jener Anlass, zu dem das gemacht sein könnte und wo ein reicher Bürger gesagt hat, kommen Sie doch mit Ihrer Frau und machen Sie uns irgendwas ganz, ganz Festliches. Wir haben keine Quellen darüber. Wir haben nur dieses wunderbare Stück eben. Also im Grunde genommen ein italienisches Motetto mit abschließendem Alleluja, in dem alles übereinander geht, in dem sich also die Naturgewalten und alle Lande sozusagen im Jubel, im Jauchzen über Gottes Natur ergehen. Das Alleluja, der Schlusssatz, geht ja nahtlos aus einem Choral hervor oder aus einer Choralvertonung. Also der Komponist, also in diesem Falle Johann Sebastian Bach, die anderen möglicherweise auch, überlegt sich ein eingängiges musikalisches Material und Motiv, was er sozusagen ohne Veränderung durch so eine ganze Choralvertonung durchzieht. Also es bleibt immer in einer gewissen Weise monothematisch. Das bedeutet, kompositorische Arbeit ist jetzt begrenzt, er muss sich nicht permanent an der Feder beißen, um zu überlegen, was mache ich denn jetzt als Nächstes, um Gottes Willen, lass mir mal irgendein Gedanke zukommen, sondern es handelt sich immer gewinnt dadurch auch eine gewisse Eindrücklichkeit, also eine gewisse Monumentalität, also an das eine lassen, um das andere zu erreichen, sozusagen quasi mit links. Also die Choralumlagerung durch ein Instrumentarium ist im Wesentlichen Konzeptkunst. Also wenn ich das einmal gefunden habe, dann behalte ich das auch immer bei. Man befindet sich also in diesem Taumel von und so weiter. Und davor gibt es eben eine ganz virtuose Angelegenheit, nämlich Höchster, mache deine Güte jeden Morgen neu. Also ein ganz, ganz faszinierendes Stück. Aber ich sage Ihnen Folgendes, die Sängerin, die Sie gleich hören werden, sagte mir, ja Reinhard, weißt du was, das kann man nur in diesem Tempo machen. Wenn man keine Technik hat, hat man meistens auch keinen Atem und dann kann man dieses Stück eben auch nicht singen, ne? Weil es sonst in Hausmusik ausartet. Wenn mir jemand sagen würde, oh, das kann ich nicht, das ist mir aber dann viel zu schnell, dann würde ich sagen, dann nehmen wir halt bitte ein anderes Stück. Niemand zwingt Sie dazu, dies zu singen.